Mein Ziel ist es, die Startlinie an der gleichen Stelle zu haben. Für Männer, für Frauen, für alle. Und allen die gleich guten Turnschuhe zu geben. Gehen Sie Gleichstellung einfach so an, wie Sie andere Businessziele angehen, die Sie sonst noch haben. Auf Augenhöhe zu sein, beginnt zu Hause. Und ja, da hatte ich ein glückliches Händchen.
Herzlich willkommen zur 20. Episode von Rock und Randale. Carolina Müller-Möhl sitzt mit mir heute im Studio und gemeinsam werden wir dieses kleine Jubiläum begehen mit einem Gast, auf den habe ich mich seit Episode 1 schon lange gefreut. Ganz herzlich willkommen, Iris Bonnet.
Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du hier bist bei uns. Wenn jemand wirklich keine Einführung braucht, dann ist das Iris Bonnet. Darum nur ganz kurz ein paar Eckdaten. Sie ist die erste Frau oder die erste Schweizer Frau, die Professorin wurde in Harvard. Heute lehrt und forscht sie an der Kennedy School in Harvard. Sie ist Behavioral Ökonomin, also Verhaltensökonomin. Sie ist Buchautorin, sie ist aber auch Luzernerin und sie ist auch Mutter. Und man kann argumentieren, sie ist eine der wichtigsten Stimmen in der Gleichstellungsdebatte weltweit. Ich selber freue mich sehr auf die Episode heute, weil ich gespannt bin, ob Iris meine Überzeugungen heute ins Wanken bringt. 19 Episoden lang haben wir nach Tipps gesucht, nach Ratschlägen, wie man sich selber verändern kann, damit die Welt gerechter wird, gleichberechtigter, ein fairer Ort. Und jetzt kommt Iris und sagt, das Verhalten ändern, ist vielleicht gar nicht so eine gute Idee. Mein Name ist Simon Brunner und noch zwei kleine Firsts heute. Wir haben zwei Hosts. Wie erwähnt, Carolina Müller-Möhl ist mit mir hier am Mikrofon und wir sitzen gleich bei ihr in der Stiftung, also im Büro. Wir haben ein mobiles Studio. Also Carolina, du kennst Iris schon länger. Verrate uns doch bitte, wie habt ihr euch kennengelernt und warum hast du sie gleich in den Stiftungsrat deiner Stiftung eingeladen?
Also erstmal, Iris, schön, dass du hier bist. Und auch du, lieber Simon, schön, dass du hier bist, hier in dem mobilen Büro. Ja, es ist schon eine Weile her, dass sich unsere Wege zum ersten Mal gekreuzt haben. Iris, oder vielleicht sollte ich eher sagen, dass ich dir begegnen durfte. 2012 habe ich nämlich an einem Executive Education Programm der Harvard Kennedy School teilgenommen. Du warst damals Faculty Chair, Professorin für Verhaltensökonomik und deine Sessions waren nicht nur bei mir, sondern bei all meinen Kollegen unglaublich beliebt. Warum? Weil sie immer so lebendig waren, das kann ich gut erinnern. Und natürlich, weil sie voller Denkanstöße waren. Das hat mich auch später noch geprägt und ich kann mich wirklich auch an einzelne Sessions sehr gut erinnern. Einige Jahre später, ja, wir müssen jetzt hier etwas ausholen, Simon, einige Jahre später wurde ich Mitglied des Women and Public Policy Programs, wiederum der Harvard Kennedy School, dessen Co-Direktorin du bist und dass du, wie ich das aus innersten Kreisen weiß, maßgeblich mitgeprägt hast. Mit deiner internationalen Expertise, liebe Iris, bist du auf diesem Gebiet natürlich eine unglaubliche Bereicherung für meine Stiftung, die Müller-Möhl Foundation. Da möchte ich dir an dieser Stelle auch noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön sagen, dass du mitwirkst. Und gerade gestern hatten wir Stiftungsratssitzung und ich hätte deine Voten, die sehr zahlreich waren und auch wieder voller Energie und selbst sehr lebendig, wirklich nicht missen wollen.
Ja, danke Carolina und danke Simon für diese netten Worte der Begrüßung. Ich meine, ich bin wirklich sehr glücklich, heute hier zu sein. Es macht mir auch viel Spaß, bei dir im Stiftungsrat mitzuwirken. Und du weißt, ich bin ein großer Fan deiner Arbeit, die du hier in der Schweiz, aber auch weltweit machst, für Frauen und Männer, für die Gesellschaft. Und ja, jetzt habe ich schon ein bisschen zu viel Lob bekommen. Vielleicht gehen wir gleich mal in Medias Res hier.
Let's go. Wir sind eigentlich schon mitten im Thema, weil vorher habe ich Gleichberechtigung gesagt und habe mich Carolina schon mal böse angeschaut, weil es ja Gleichstellung heißt und das zeigt ja auch schon mal, wie nuanciert und wie diffizil dieses Thema ist. Also ich streiche das vorher und spreche nur noch von Gleichstellung.
Darf ich dich gerade kurz ergänzen, warum es nämlich Gleichberechtigung nicht stimmt? Weil wir sind in der Schweiz vor dem Gesetz gleich berechtigt. Das ist so. Auch noch nicht so Ewigkeiten her, aber wir wollen da jetzt nicht vertieft in dieses Thema einsteigen. Also es geht wirklich um die Gleichstellung. Genau. Es geht darum, dass wir auf Augenhöhe miteinander sein wollen in der Schweiz zwischen Männern und Frauen.
Genau. Und dazu hat Iris dieses wunderbare und vor allem auch wunderschöne Buch geschrieben. Es heißt Make Work Fair, ist ein bisschen ein Zungenbrecher. Und ich finde das Buch ausgezeichnet und ich bin in sehr, sehr guter Gesellschaft, weil wenn man das Buch umdreht, ist das erste Testimonial hinten drauf von niemand geringeren als Melinda Gates.
Genau, und was mir beim Lesen auffiel, sofort natürlich, ist, und das habe ich lange darüber nachgedacht, warum macht sie das jetzt? Warum sagt sie Diversity, Equity and Inclusion Kurse und Gleichstellungswebinare? Warum stehst du denen so kritisch gegenüber und natürlich gerade im heutigen Kontext? Was differenziert dich? Was macht dich anders in diesem Zusammenhang?
Also ich hoffe, was uns unterscheidet, ist, dass ich eine Wissenschaftlerin bin und natürlich evidenzbasiert argumentiere und von daher zu dieser Frage auch nicht aus ideologischen Gründen komme, sondern einfach, weil ich daran interessiert bin, was denn wirklich funktioniert und was nicht funktioniert, um die Gleichstellung eben voranzurücken. Und das war auch wirklich der Grund, dass meine Co-Autorin Siri Gelasi und ich dieses Buch geschrieben haben, um den Menschen eben diese Evidenz ein bisschen näher zu bringen, um besser zu verstehen, was wir denn tun sollten und was wir besser lassen sollten, wenn wir eben an die Chancengleichheit glauben. Und da schneiden leider diese Trainingsprogramme, diese Diversitätsprogramme nicht sehr gut ab. Und die schneiden nicht sehr gut ab, weil im Allgemeinen Programme eigentlich nicht das sind, was wir tun sollten, wenn wir irgendetwas in unseren Organisationen vorantreiben möchten. Nicht, wenn wir mehr Schaufeln verkaufen wollen, dann machen wir auch nicht ein Schaufelverkaufsprogramm, sondern wir machen einen Businessplan und überlegen uns, was das Ziel ist. Und dann manchmal machen wir sogar Anreize, die an diese Ziele dann auch geknüpft sind. Und wichtig, wir geben den Leuten dann auch die Tools, das Handwerkzeug, um diese Ziele zu erreichen. Und so gehen wir eben auch Gleichstellung an.
Ja, das finde ich jetzt sehr überzeugend. 2024 habt ihr das Buch angefangen zusammen schreiben oder vielleicht schon 23 veröffentlicht, wurde das Buch dann im Januar 25. Jetzt wissen wir alle, seither ist nicht nur viel Wasser die Limmat heruntergeflossen, sondern es ist unglaublich viel gelaufen auf der Welt. Meine Frage, die ich mir auch heute gestellt habe, ist: Was würdest du heute anders schreiben? Würdest du heute etwas anders schreiben, als du, also über die letzten 2 Jahre eigentlich entwickelt hast, gemeinsam mit deiner Kollegin?
Das ist eine super Frage, Carolina. Die habe ich mir eigentlich so gar noch nicht gestellt. Ich glaube nicht, dass ich das Buch anders schreiben würde. Das ist jetzt meine spontane Reaktion, weil das Buch eigentlich schon damals, als wir das konzipiert haben, für Menschen gedacht war, die eigentlich daran glauben, dass Gleichstellung ein Menschenrecht ist und die auch daran glauben, dass Chancengleichheit gut für die Wirtschaft ist. Nicht, wir hatten auch schon damals, ich gehe jetzt darauf zurück, was du vorher gesagt hast, Simon, wir hatten schon damals, war es mir klar, dass das ist nicht ein Buch, mit dem wir Leute überzeugen, die einfach gar nicht an Gleichstellung glauben, die gerne Ungleichheit haben, die Angst auch vor mehr Wettbewerb haben, die den Protektionismus, das muss man jetzt einfach auch mal deutlich sagen, den Protektionismus, die gewisse Menschen erlebt haben in den letzten Jahrhunderten, muss man da so sagen, nicht die davon profitiert haben, das ist nicht ein Buch für diese Menschen.
Mhm. Ja. Jetzt, wenn wir so zurückgehen, jetzt sind wir bei 2023, 2025 ist das Buch erschienen und jetzt schmeiße ich mal noch eine weitere Jahreszahl hier in die Runde, nämlich 1998. Da hast du nämlich in Harvard angefangen. Das ist ja schon eine Weile her. Ich darf sagen, 1998 ist mein Sohn geboren und er ist mittlerweile 27 Jahre alt. Also that's the math, die wir hier gerade anstellen können. Also Harvard ist ja derzeit wirklich in den Schlagzeilen. Und es ist eine Debatte entfacht worden über Fairness, Diversität und die akademische Freiheit. Wie nimmst du das täglich wahr auf dem Campus? Oder beeinflusst das deine Arbeit jetzt? Kannst du uns dazu etwas verraten?
Ja, also meine Forschung hat das überhaupt nicht beeinflusst. Meine Lehre hat das auch überhaupt nicht beeinflusst. Das ist ja auch nicht, warum die Universität für die akademische Freiheit so kämpft, weil mein Job ist eigentlich irrelevant, wenn ich nicht mehr faktenbasiert, evidenzbasiert argumentieren kann, wenn ich nicht mehr fakten- und evidenzbasiert unterrichten kann. Und ich bin ja auch heute nur auf diesem Podcast, weil ich eben daran glaube, dass wir diese Evidenz brauchen in allen gesellschaftlichen Bereichen, nicht nur jetzt in der Gleichstellung, sondern in allen gesellschaftlichen Bereichen, weil wir tatsächlich dadurch als Gesellschaft gesünder werden, sicherer leben, wirtschaftlich erfolgreicher sind und all die vielen anderen Dinge, die wir als Gesellschaft eben auch schätzen. Deshalb bin ich auch Wissenschaftlerin geworden und deshalb geht mir das natürlich sehr nahe, aber eben jetzt nicht in meiner Rolle als Lehrerin und nicht in meiner Rolle als Forscherin.
Was mich in dieser ganzen Debatte derzeit wirklich stört und auch bewegt, ist, dass Firmen, jetzt auch Schweizer Firmen wie Roche, Novartis, aber dann auch Meta, Toyota, Amazon, Walmart, Ford, also die Liste derjenigen Firmen, die sich jetzt aus diesem Gleichstellungsthema zurücknehmen. Aber ich frage mich wirklich, oder wie kannst du das machen? Jetzt bist du da Diversity-Mitarbeiter und plötzlich ist dein Programm verabschiedet worden. Was glaubst du, ist das Opportunismus? Oder sind diese vielen Firmen, sind die einfach froh, dass sie das jetzt alles nicht mehr machen müssen? Wie sollen wir damit umgehen, dass das jetzt so ist? Ich habe, also aus meiner Optik hat das Ganze ja auch erst an Fahrt aufgenommen. Wir waren auch erfolgreich, also nicht jetzt nur mit den Programmen, sondern mit dem Thema. Also dass wir gesagt haben, doch, wir wollen diese Frauen im Arbeitsmarkt haben und wir wollen sie vor allem lange im Arbeitsmarkt haben und wir wollen, dass die Frauen auch mehr im Arbeitsmarkt sind, also in Sachen Teilzeit. Die Frage, war alles umsonst?
Ja, also das glaube ich ganz bestimmt nicht. Was wir natürlich im Moment sehen, ist eine Polarisierung, wo es ganz bestimmt Firmen gibt, die froh sind, dass sie sich nicht mehr um Gleichstellung kümmern müssen, dass sie diese Programme jetzt auch abschaffen können, an die sie sowieso nie geglaubt haben. Die gibt es ganz bestimmt. Mein Eindruck ist aber natürlich, dass es jetzt nicht evidenzbasiert, das will ich auch hier ganz klar sagen. Ich kenne die Zahlen nicht wirklich, niemand kennt die Zahlen, wir wissen nicht, wie groß dieser Prozentsatz ist. Aber mein Eindruck von vielen Firmen, auch ein paar, die du jetzt erwähnt hast, mit denen ich gesprochen habe, ist, dass Firmen im Moment weniger sprechen und auch andere Sprache benutzen, um aber das Gleiche weiterhin zu tun. Also ich bin da ein bisschen optimistischer als du, weil man natürlich als Firma sich durchaus auch anpassen muss an die neuen Rahmenbedingungen, auch die politischen neuen Rahmenbedingungen, die sich hier stellen. Und vor allem auch große Firmen haben deshalb zum Beispiel auch den Begriff Fairness jetzt groß aufgenommen. Eben, ich habe das Buch nicht geschrieben oder wir haben das Buch nicht deshalb geschrieben. Wir haben auch nicht Fairness genommen, weil wir dachten, das ist politisch akzeptabel jetzt, sondern weil wir schon auch zeigen wollten, dass Diversity, Equity, Inclusion, wie wir das praktiziert haben, eben auch reif ist für ein Umdenken. Und da eben dann auch wieder das Argument, dass gerade auch Firmen, die schon vorher mit uns zusammengearbeitet haben oder das einfach auch sonst ein bisschen ernster genommen haben, die haben eben schon länger nicht nur auf Programme gesetzt, sondern das eingebaut in ihre Systeme, in ihre Prozesse, und die haben das jetzt auch nicht geändert.
Ja.
Das ist natürlich aber auch nicht so sichtbar von außen. Ja. Wenn du jetzt dein Evaluationsverfahren zum Beispiel veränderst, wie du Lebensläufe evaluierst, dann steht das nicht unbedingt auf der Frontpage, der Webpage deiner Firma und sagt, und wir machen das jetzt ohne Vorurteile und hier sind die 5 Sachen, die wir jetzt anders machen. Das macht natürlich keine Firma. Aber das sehe ich nicht im Moment, dass Firmen diese Prozesse wieder zurückverändern. Ja. Ja. Weil die haben ja auch, nicht häufig mache ich ja Forschung mit diesen Firmen, die haben ja auch gesehen, dass es funktioniert und dass sie jetzt bessere, talentiertere Menschen bekommen. Und dann vielleicht noch ganz kurz eben, also ich glaube, es ist so, gibt es diese 3 Gruppen. Die eine Gruppe, ich glaube, die ist relativ klein, aber die gibt es, die sind froh. Dann gibt es diese große, mittlere Gruppe, die spricht jetzt weniger darüber, macht sich weniger juristisch verwundbar, macht aber de facto weiter. Und dann gibt es eine kleine Gruppe, aber die gibt es auch noch ein paar, die zum Beispiel auch wie Jamie Dimon von JPMorgan Chase auch noch wirklich darüber reden. Aber natürlich, das ist die größte Bank der Welt. Nicht, vielleicht kann man auch sagen, die ist ein bisschen weniger verwundbar. Und die gibt es aber auch noch. Aber das ist tatsächlich nicht eine große Gruppe.
Genau. Und er spricht ja über positiv über das Thema nach wie vor. Er nimmt das auf. Er ist sehr mutig, finde ich auch gewesen. Die letzten Videos auch, die ich mit ihm gesehen habe, also es scheint ihm auch richtig Spaß zu machen, hier so zu dieser Minderheit zu gehören und da eigentlich den Weg, den wir angefangen haben, eben nicht zu verlassen, sondern dabei zu bleiben. Ich möchte aber jetzt auch noch über die Gruppe sprechen, die du jetzt nicht erwähnt hast, Gott sei Dank, aber ich erwähne sie, nämlich die, die froh sind, dass jetzt alles sozusagen vorbei ist. Ich möchte eine kleine Lanze brechen für diese Leute oder diese Gruppe. Ja, man kann auch ein bisschen etwas verstehen davon. Wir sind ja schon auch mit einem hohen Tempo in eine Richtung galoppiert, wo unter dem Thema Diversity einfach alle, jede Firma soll möglichst alles abgreifen, was es so gibt. Ja, also, wie soll man das sagen? Also diese Diversity relativ breit zu fahren. Ich kann verstehen, dass das ein extrem hoher Anspruch ist, auch wenn ich der Meinung bin, wir sollten wirklich versuchen, alle zu integrieren. Wo ich aber mich immer versucht habe, auch zu differenzieren gegenüber diesen Gruppen, ist zu sagen, lass uns doch mal vor allem die 4 Milliarden Frauen einschließen. Wir sind nämlich keine Minderheit. Wir wurden einfach minorisiert, oder? Das ist eine Sache, die ich extrem wichtig finde, hier an dieser Stelle zu sagen. Die Frauen sind nicht in einer Minderheit. Es gibt 4 Milliarden Frauen und 4 Milliarden Männer. Also noch einmal, ich wiederhole mich, wir wurden minorisiert oder haben uns auch minorisieren lassen. Das wollen sich jetzt aber die Männer nicht gefallen lassen. Ich merke, da kommt ein unglaublicher Druck auf, auch von dieser Seite, also von einer Gruppe von Männern, die sind sauer darüber. Die sind erbost, die sind auch ein bisschen verschrocken, die fühlen sich nicht gut behandelt, dass man sie jetzt eigentlich in die zweite Reihe stellt, so kommt das denen vor, und man sozusagen aufgrund dieser Programme und teilweise auch internen Quoten, die eingeführt wurden, diese Jobs nicht mehr zugespielt bekommen. Vor allem auch die jungen Männer, die gerade abgeschlossen haben an der Universität, die haben alle Angst, dass sie keinen Job mehr bekommen. Kannst du diese Männer verstehen, die, man kann es wirklich so sagen, ab und an sogar auf die Barrikade gehen jetzt?
Ja, verstehen ist ja ein großes Wort, nicht? Aber vielleicht, um einen Schritt zurückzugehen, es gibt ja verschiedene Gründe, um Programme abzuschaffen. Nicht einer ist, dass sie einfach nicht funktioniert haben. Das ist so ein bisschen mein Grund. Ich glaube, auch ein paar Firmen haben diese Programme abgeschafft, sind jetzt glücklich, dass sie sie nicht mehr haben, weil sie auch so ein bisschen die Returns on Investment nicht gesehen haben. Das ist durchaus auch ein Grund, warum wir eben dieses Buch geschrieben haben, weil wir argumentieren wollten, dass wir eben in die falschen Dinge investieren und das Geld eben auch anders einsetzen sollten. Also das ist mal ein Grund. Ein anderer Grund gegen Diversitätsprogramme zu sein, ist natürlich der, den du jetzt gerade erwähnt hast, dass man das Gefühl hat, die sind eigentlich unfair. Nicht, das Buch heißt ja auch fair. Die sind eigentlich unfair, weil wir jetzt Frauen jetzt im Spezifischen, auch andere Leute, die vielleicht traditionellerweise eben nicht die gleichen Chancen gehabt haben, weil wir jetzt favoritisieren. Und da, glaube ich, muss man dann halt schon unterscheiden, was wir meinen. Also in meiner eigenen Forschung geht es eigentlich darum, ich übernehme da deinen Begriff, der gefällt mir so gut, auf Augenhöhe zu sein. Ich möchte eigentlich keine Favoriten oder Favoritinnen kreieren. Genau. Ich möchte eigentlich die Systeme so gestalten, dass sie uns näher, und das ist auch eine Illusion, ich weiß, wir können nie wirkliche Gleichstellung haben, aber die uns näher an Chancengleichheit heranbringen. Und manchmal bringe ich das Beispiel nicht eines Wettlaufs, wo wir alle den 100 Meter, das 100 Meter Rennen machen müssen. Und mein Ziel ist es eigentlich, die Startlinie an der gleichen Stelle zu haben. Für Männer, für Frauen, für alle. Und aber auch allen die gleich guten Turnschuhe zu geben und die Möglichkeit eben da wirklich im Wettbewerb zu stehen. Und jetzt ist natürlich die Frage nicht, was macht das mit denjenigen, die vielleicht vorher so 10 Meter vorher starten durften? Die finden das natürlich nicht speziell wunderbar. Und da kommt dann natürlich die Frage, ist das denn wahr mit diesen 10 Metern? Und da, glaube ich, ist die Evidenz tatsächlich erdrückend. Vielleicht nur, um ein Beispiel zu geben. Es gibt jetzt vielleicht etwa 320 Studien, die alle eigentlich das Gleiche gemacht haben. Die bewerben sich, also es sind Forscher und Forscherinnen, die reagieren auf eine Annonce. Und die bewerben sich dann auf eine Stelle und die schicken dann einer Firma die gleichen Unterlagen, den gleichen Lebenslauf und ändern zum Beispiel den Namen. Das heißt dann vielleicht einmal Heidi Müller und das andere Mal heißt es Hans Müller. Und dann schauen sie, wer wird dann zu einem Interview eingeladen. Und da ist es einfach heute noch so, dass Hans eher eingeladen wird, vor allem für Berufe und für Funktionen, die wir in unseren Köpfen immer noch mit Männern assoziieren. Dazu gehören auch Führungsaufgaben. Aber Heidi wird dafür auch eher eingeladen, wenn es sich um eine Stelle zum Beispiel als Krankenpfleger oder Krankenpflegerin handelt. Und eben diese 320 Studien, die wurden in Europa, auch in der Schweiz, in Amerika, Südamerika, Asien und so weiter durchgeführt. Nicht nur mit Gender, sondern eben, da ging es manchmal auch um Ethnizität, da ging es manchmal auch um sexuelle Orientierung, da ging es auch um Alter. Also ganz verschiedene Faktoren, Religion zum Beispiel, ganz verschiedene Faktoren, wo wir einfach heute immer noch sehen, Leute, die traditionellerweise nicht dazugehört haben, die finden es heute immer noch schwerer, eben zu einem Interview eingeladen zu werden. Das ist jetzt nur ein Beispiel, einfach um diese 10 Meter so ein bisschen vor Augen zu führen, dass ein paar Leute einfach immer noch diesen 10 Meter Vorsprung haben. Ob der jetzt 10 Meter ist oder 5, das weiß ich natürlich nicht. Und es geht es darum, eben diesen Unterschied abzugleichen und auf Augenhöhe oder vielleicht auf Fußhöhe jetzt in meinem Beispiel ein Rennen anzufangen.
Aber also im Buch argumentierst du noch ein bisschen, um nachzuhaken, du argumentierst, wenn alle am gleichen Ort starten, die gleichen Turnschuhe haben, dann wird der Kuchen für alle größer. Mhm. Also es gibt eigentlich wenig bis keine Verlierer. Ich bin nicht sicher, ob das alle Menschen so wahrnehmen.
Mhm. Wir sagen aber, Simon, wir sagen nicht, es gibt keine Verlierer, sondern wenn der Kuchen größer ist, dann heißt das ja eigentlich, dass, also entweder gewinnen alle, oder ein paar gewinnen wahnsinnig viel und das kompensiert dann für diejenigen, die verlieren. Deshalb, dann, das ist jetzt, okay, also das wird ja, die Ökonomin in mir muss jetzt da ganz präzise sein, nicht ein Effizienzgewinn heißt, dass der Kuchen größer ist, aber wir sagen nichts über die Verteilung. Mhm. Aber, um vielleicht nur mal Daten auch sprechen zu lassen hier, nicht, das stimmt natürlich, wenn wir die Restriktion, ich muss jetzt ein Beispiel aus den Vereinigten Staaten hier bringen, weil ich die Daten am besten kenne. Wenn die Restriktionen, die in den 60er Jahren galten in den USA, wo Frauen zum Beispiel jetzt wie Sandra Day O'Connor, sie war die erste Frau auf dem obersten Gerichtshof, dem Supreme Court in den USA, war zweitbeste ihrer Klasse an der Stanford Law School, konnte nur als juristische Sekretärin arbeiten, weil man eben noch keine Frauen wollte, als Richterin Richterinnen oder auch als Anwältinnen, nicht? Wenn diese Restriktionen heute noch gelten würden, dann wäre das Bruttosozialprodukt pro Person in der USA viel kleiner. Es ist nämlich heute 40% höher, weil wir eben ein größeres Talentpool haben und weil die richtigen Leute in den richtigen Funktionen die richtige Arbeit machen. Nicht Sandra Day O'Connor sollte nicht als Sekretärin arbeiten. Sie sollte als Juristin arbeiten, weil sie dafür ausgebildet wurde. Von daher glaube ich, das Makroargument ist ganz, ganz eindeutig. Ich glaube, da müssen wir uns gar nicht darüber unterhalten. Das Makroargument ist ganz eindeutig. Aber, Simon, das heißt natürlich nicht, dass in jedem individuellen Fall nicht alle immer gewinnen. Natürlich gibt es Fälle, wo es dann eine kompetentere Frau gibt, die dann angestellt wird. Und ich sage jetzt extra kompetenter, weil das ist so ein bisschen mein Argument. Gleich kompetent oder kompetenter. Ich bin nicht dafür, dass wir einfach zufällig Frauen oder irgendwen sonst aus nicht herauspicken und auf eine Stelle schicken, für die sie nicht qualifiziert sind. Darum geht es hier nicht. Es geht darum, dass wir den kompetentesten Menschen unabhängig ihrer Herkunft, ihres Geschlechts, ihrer Rasse eine faire Chance geben.
Dann sag doch mal kurz, wo stehen wir heute, die Arbeitswelt von heute in puncto Fairness? Du magst als Wissenschaftlerin gerne Studien, 1 bis 10.
Ja,
sehr fair.
Ja, da kann ich, glaube ich, keine gescheite Antwort dazu geben. Das weiß ich nicht. Also, was man natürlich sagen muss, Carolina, du hast das ja vorher so ein bisschen angetönt, nicht? Auch wenn wir nicht wahnsinnig stolz darauf sind, wie spät die Frauen das Stimmrecht in der Schweiz bekommen haben, muss man trotzdem akzeptieren, dass Frauen natürlich wahnsinnig viel Fortschritte gemacht haben in der Gleichberechtigung. Das ist natürlich so. Und ich brauche jetzt auch das Wort Gleichberechtigung hier, weil es gab natürlich Zeiten, da durften sich Frauen nicht scheiden, da durften Frauen kein Eigentum besitzen. Es gibt natürlich heute noch Länder, da dürfen Frauen nicht zur Schule gehen. Aber trotzdem, wir haben, wenn man die letzten 100 Jahre anschaut, muss man einfach auch mal sagen jetzt, nicht weltgeschichtlich, haben wir natürlich große Fortschritte gemacht. Und wenn du mich dann fragst, wie nah sind wir an der Fairness, wenn ich an die Dinosaurier denke und die Dinosaurierinnen, dann denke ich, wir sind bei 9,8. Aber wenn du mich natürlich fragst, nicht in den letzten 20 Jahren, wie viel Fortschritt haben wir tatsächlich noch gemacht in der Repräsentation von Frauen in Führungspositionen, in der Lohngleichheit, auch in sexueller Gewalt, dann muss ich sagen, da ist noch viel Luft nach oben.
Ja, und ich denke auch, wir sollten da unbedingt ehrgeizig bleiben. Ja, also nur weil wir jetzt in 100 Jahren irgendwas erreicht haben. Ich habe die ganze Zeit jetzt diese Rennbahn vor mir, die du gerade schön eingeführt hast als Beispiel. Und ja, es ist aber doch so, diese 10 Meter, das verstehe ich. Wenn ich jetzt aber so auch an mein Leben denke, dann würde ich sagen, es ist nicht ein 100-Meter-Lauf, wo jetzt der Simon schon 10 Meter vor mir startet, aber auch wenn er wahrscheinlich hinter mir starten würde, würde er schneller sein als ich. Nein, Spaß beiseite. Es ist für mich kein 100-Meter-Lauf. Es ist wohl mehr ein Marathon. Mhm. Weil wenn man davon ausgeht, dass wir heute in der Schweiz doch relativ gleiche Startchancen haben. Ja, die Mädchen hier in der Schweiz, in der direkten Demokratie, wir dürfen in den Kindergarten, wir dürfen in die Schule, die Mädchen, wir dürfen studieren. All das, bis dahin ist eigentlich alles gut. Wo aber dann diese 10 Meter aus meiner Optik eben in diesem Marathon, wo die plötzlich da sind, ist eigentlich in dem Moment, wo du einen Beruf ergreifst und dann auch in dem Moment, wo du eine Familie gründest. Da haben wir ja relativ viele Daten hier bei der Müller-Möhl Foundation gesammelt. Also mit Heirat, im Durchschnitt heiratet die Schweizer Frau mit 30 und kriegt dann 1,29 Kinder, also wenn wir das jetzt mal abrunden, kriegt sie ein Kind. Und viele dieser Frauen gehen dann in eine Teilzeitarbeit. Manche hören einfach ganz auf zu arbeiten. Und wenn du jetzt einen Blick auf die Schweiz wirfst und die Daten, die du kennst aus der Stiftungsratssitzung von gestern, das fand ich schon interessant, dass du heute auch gesagt hast, ja, wir sind in der Schweiz ein Sonderfall. Wie würdest du denn jetzt diesen Sonderfall beraten? Also wenn ich dich jetzt einladen würde, ich hätte die Möglichkeit, dich hier auf Bundesratsebene einzuladen und ich würde sagen, lass uns mal Iris Bohne einladen, Sonderfall Schweiz. Was würdest du uns empfehlen?
Ja, also zum einen mal würde ich sagen, die Schweiz ist ein Sonderfall in vielen positiven, viele, viele positive Seiten. Nicht, das sage ich jetzt natürlich als Auslandschweizerin. Wenn ich zurückkomme, finde ich es wahnsinnig schön hier. Und wir sitzen hier in Zürich, ich schaue auf den Zürichsee. Also nur mal, um deutlich zu machen, dass die Schweiz ein wunderbares Land ist. Wo die Schweiz wirklich also ein bisschen interessant ist, ist, dass sie eine relativ hohe Quote hat, mit der Frauen arbeiten. Die ist etwa bei 75%. Und das ist hoch, auch im internationalen Vergleich, wahrscheinlich höher als die USA, aber ist uns ein bisschen in einem ähnlichen Bereich. Wo die Schweiz ganz anders abschneidet im Vergleich auch zu anderen europäischen Ländern, also wir müssen da gar nicht über den großen Teich gehen, ist, dass die Teilzeitquote extrem hoch ist in der Schweiz und drittens, dass es einen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt in der Wahrscheinlichkeit, dass man Teilzeit arbeitet. Nicht, es gibt andere Länder, da wird auch relativ viel Teilzeit gearbeitet, zum Beispiel Holland ist ein interessantes Beispiel, aber da arbeiten auch Männer Teilzeit. Und das spielt natürlich eine wahnsinnige wichtige Rolle für ganz verschiedene Dinge, aber ich gehe mal ganz schnell auf die Altersarmut ein, da dies auch ein Thema ist, das mich immer wieder beschäftigt, dass eben diese Frauen, die statistisch gesehen leider eine vielleicht 40%, vielleicht höhere Wahrscheinlichkeit haben, geschieden zu werden. Vielleicht gibt es andere Gründe auch noch, dass sie dann nachher nicht mehr verheiratet sind. Sie haben vielleicht auch nie geheiratet. Und die sind dann im Alter auch auf ihr Erspartes, auf ihre AHV, auf ihre Pensionskasse angewiesen. Und wer da halt nicht eingezahlt hat über die Jahre, der ist da am kürzeren Strick. Und ich fürchte, Frauen verstehen das nicht ganz. Junge Frauen verstehen das nicht immer, dass die Entscheidungen, die sie heute treffen, vielleicht mit 30, mit 35, mit 40 aus dem Arbeitsleben auszutreten oder vielleicht 50% zu arbeiten oder vielleicht 20%. Da war ich ganz überrascht, wie viele Frauen auch nur 20% arbeiten. Überlegen sich das nicht, welche Konsequenzen das hat für sie selbst und auch für ihre Kinder.
Ist genau. Das, weil der ökonomische Druck in der Schweiz vielleicht kleiner ist als in Frankreich oder in den Niederlanden?
Das ist eine interessante Frage. Das könnte durchaus sein. Was ich aber natürlich schon auch sehe, ist, dass die Rahmenbedingungen für Frauen in der Arbeitswelt in der Schweiz schwerer sind. Das sind natürlich auch die Schulen. Ich weiß, da hat sich viel getan und da bin ich also auch ganz begeistert, dass wir jetzt mehr Ganztagesschulen haben. Aber da gibt es natürlich immer noch ganz viele öffentliche Schulen, wo die Kinder zum Mittagessen nach Hause kommen. Und da ist die Schweiz auch ein Sonderfall. Also ich weiß es jetzt nicht, ob es da noch ein anderes Land gibt auf der Welt, vielleicht schon. Aber nicht die Länder, die du gerade erwähnt hast, die kennen das natürlich nicht. Also diese Entscheidungen sind natürlich immer eine Kombination von verschiedenen Faktoren. Zum einen ist das vielleicht auch der relative Wohlstand in der Schweiz, aber zum anderen sind es natürlich auch die Rahmenbedingungen, die es entweder einfacher oder schwieriger machen, für Frauen zu arbeiten. Das Letzte, das muss ich jetzt doch auch noch schnell einbringen hier, auch wenn das jetzt höchst politisch ist zu diesem Zeitpunkt, ist natürlich die Familienbesteuerung, die wir heute immer noch haben in der Schweiz. Die natürlich, ich muss das schnell auf Englisch sagen, die Disincentives. Nicht, das sind
ein negativer Anreiz.
Ein negativer Anreiz, genau. Ein negativer Anreiz ist auch ein schönes Wort. Ein negativer
Dann ist das ja
Anreiz,
kein Anreiz. Genau.
Also eine Abschreckung, könnte man auch sagen, nicht zu arbeiten. Ja. Und da wissen wir natürlich eben auch wieder von anderen Ländern, wie jetzt Schweden zum Beispiel, die von der Familienbesteuerung auf die Individualbesteuerung gewechselt haben, dass das die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen arbeiten, eben extrem erhöht. Also wir müssen ein bisschen an allen diesen Hebeln gleichzeitig arbeiten.
Carolina, was meinst du, müssen wir die Individualbesteuerung in der Schweiz ein bisschen fördern?
Ja, das machen wir ja mit der Stiftung, wie du weißt, Simon, schon seit einiger Zeit. Und wir sind jetzt da, glaube ich, um wieder dieses Bild des Marathons zu nehmen. Wir sind jetzt da auf den letzten 100 Metern, sage ich mal, zur Einführung der Individualbesteuerung. Vielleicht ganz kurz nur, wenn ich das aus Stiftungsoptik hier kurz einbringen darf. Wir sagen immer, es ist nicht monokausal, weshalb die Frauen in der Schweiz jetzt in diesen sehr tiefen Teilzeitpensen arbeiten oder eben gar nicht und dann eben zu einem sehr viel höheren Prozentsatz in der Altersarmut sind als Männer. Es ist eben nicht monokausal. Wir sagen immer, es ist mindestens auf drei Ebenen machen wir diese Ursachen aus. Die eine Ebene ist die kulturelle Ebene, da kommen wir gleich drauf. Die zweite Ebene, also die alten Rollenverständnisse und Stereotypen, über die wir ständig stolpern jeden Tag. Die zweite Ebene ist die strukturelle Ebene oder die systemische Ebene. Da geht es um Rahmenbedingungen, wie dass wir in der Schweiz das teuerste Kinderkrippensystem haben der Welt. Also ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Das ist verrückt, ja. Also das Kinderkrippensystem.
Ich habe zwei Kinder in der Krippe. Ich weiß.
Du weißt, was es heißt, ja. Und eben die Individualbesteuerung würde da auch reinkommen. Also die politischen Rahmenbedingungen und dann die Ganztagesschulen, Iris, die du bereits erwähntest. Und dann aber ist die dritte Ebene natürlich auch die Frauen und Männer selbst. Also vor allen Dingen die Frauen selbst. Und da will ich auf ein Thema zu sprechen kommen, das mich total fasziniert. Ich komme ja aus einem Haushalt voller Ärzte. Mein Vater ist Psychiater, meine Mutter ist Psychologin und meine Schwester ist Neurologin. Und da beschäftigen mich diese ganzen psychologischen Themen enorm, finde ich extrem spannend. Und was ich immer noch versuche zu verstehen, ist die ganze Welt dieser Biases, also auch der Unconscious, also der unbewussten Vorurteile, die wir haben, diese unbewussten Denkmuster oder man sagt auch systematischen Verzerrungen, also die Fehlleistungen in unserem Hirn, die uns daran hindern, nämlich diese besten Entscheidungen zu treffen, die wir ja treffen würden, wenn wir eben diese unconscious biases nicht haben. Mittlerweile kennt die Wissenschaft übrigens, das weißt du ja sicher, 180 solcher biases. Das ist verrückt, das wäre ein ganzes Buch, wenn wir die alle mal erklären würden. Jetzt, hast du einen Lieblingsbias? Also hast du so einen liebster aller biases?
Das ist eine gute Frage. Ja, ich habe so ein bisschen ein Lieblingsbias, der hat jetzt allerdings indirekt natürlich auch mit diesem Thema zu tun. Und zwar ist es der Confirmation Bias. Und was der Confirmation Bias sagt ist, und das ist jetzt auch wichtig, glaube ich, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist ganz schwierig für uns, Informationen aufzunehmen, Dinge zu lernen, mit denen wir eigentlich nicht leben wollen, nicht leben können, die wir schon kritisch angehen, an die wir noch nicht geglaubt haben. Nicht, das ist so ein bisschen das Meeting, das stattfindet und wir zwei, Carolina, du und ich, haben uns vorher schon getroffen und wir haben schon gedacht, ja, also wir investieren dann in das Projekt 5, aber nicht in die anderen 4. Und dann kommt Simon dazu und Simon will uns überzeugen, dass Projekt Nummer 3 eigentlich viel sinnvoller ist. Und wir haben aber eigentlich unsere Meinung schon heimlich gefällt und wir können eigentlich Simon nicht mehr zuhören. Wow. Also tatsächlich nicht mehr zuhören. Mhm. Und das ist ein Vorurteil, das ist ein Bias, eben eine Verzerrung des rationalen Denkens, das jetzt gerade auch für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen extrem wichtig ist, nicht? Weil wir müssen ja eigentlich immer versuchen, uns selbst zu widerlegen. Wir müssen, gute Wissenschaft geht darum, zu zeigen, warum ich eben nicht recht hatte mit meiner Hypothese. Nicht einfach nur immer den positiven Beispielen nachzujagen. Und deshalb kümmert mich dieser Bias auch so. Und der spielt natürlich auch für die Diskussion, die wir jetzt gerade haben, eben eine wichtige Rolle, nicht? Wenn wir, du hast vorher die kulturelle Ebene erwähnt, nicht? Mhm. Wenn wir natürlich mit diesen Rollenbildern kommen als Menschen, in die wir schon als Kleinkinder sozialisiert wurden. Das beginnt natürlich schon im Elternhaus, dann geht es weiter mit den Büchern und den Filmen und den Videos und den Computerspielen und so weiter, die Kinder sehen. Und nicht, dann kommen sie natürlich an eine Situation heran und dann sehen sie die Frau mit der Aktentasche, die vom Bahnhof Zürich an den Paradeplatz rennt, nicht, und sind so ein bisschen verwirrt. Mhm. Was macht die denn hier und wo ist der Kinderwagen und wo sind die Kinder Und das Gleiche gilt natürlich auch für Männer, nicht? Die Väter, die dann mit der Tragtasche nicht am Spielplatz sitzen, die spüren natürlich dann diese Vorurteile eben auch, weil wir eben schon mit diesen Annahmen hier an das Problem herangehen.
Bei diesen 180 Biases bin ich über einen gestolpert, der, ich glaube, im Moment eine unglaubliche Relevanz hat. Und das ist der Algorithmic oder Algorithm Bias. Ja. Kannst du dazu was sagen?
Ja, ja.
Und wie wir damit umgehen sollen? Also was sagt dieser Bias und wie sehr haben wir mit diesem Bias gerade zur Zeit von ChatGPT, das nicht dein Buch geschrieben hat, oder? Und weißt du was? Ich nenne ChatGPT nicht der ChatGPT, viele reden in männlicher Form vom der ChatGPT, oder? Und ich sage immer, die ChatGPT finde ich auch falsch, also ist es das ChatGPT. Aber nur, das ist nur eine kleine Sprachausflug in die Sprache. Also nochmal zurück.
Aber das Sprache, ich nur noch ganz schnell, bevor ich zum Algorithmen rede. Siehst du, das ist eben auch schon interessant. Da gibt es auch Studien dazu, nicht wie die Sprache, die wir reden, uns prägt.
Ja.
Jetzt ist natürlich Englisch eine Sprache, da unterscheiden wir natürlich nicht zwischen den Geschlechtern. Und da gibt es auch schon Korrelationen eben dazu, wie wir die Welt wahrnehmen. Ob wir die Welt immer gleich als männlich oder weiblich oder sächlich wahrnehmen, wenn uns die Sprache das gar nicht möglich macht. Aber das war jetzt nicht deine Frage. Aber nur weil du gerade über ChatGPT und das Geschlecht oder Ungeschlecht von ChatGPT philosophiert hast. Ja, also Algorithmen nicht. Ich beginne mal mit dem Positiven. Also ich bin natürlich schon jemand, der das wahnsinnig faszinierend findet und auch gut findet, dass wir Daten brauchen, um Entscheidungen zu fällen. Nicht? Also das ist mal so ein bisschen die Grundannahme. Ich finde das schon eigentlich wahnsinnig ermutigend auch, dass wir jetzt nicht mehr quasi so eine Nabelschau haben und ich selbst mir überlege, na ja, was denke ich denn, was ist am besten, sondern ich kann ja jetzt auch mal nachschauen, was die Daten dazu sagen. Das ist so ein bisschen das Positive. Das zweite Positive ist, dass wir, wenn wir den Algorithmus richtig programmieren würden, nicht, dann könnten wir auf einen Schlag viele Probleme beheben. Also zum Beispiel ganz konkret ein Screening-Algorithmus. Das ist im Moment der Ort, wo eigentlich im Personalwesen Algorithmen am meisten benutzt werden. Das geht jetzt darum, dass man sich auf eine Stelle bewirbt und dann gibt es ja meistens diese zwei Phasen. Die erste Phase ist dieses Screening eben, wo man aufgrund vielleicht des Lebenslaufes, manchmal aufgrund von Tests und anderen Informationen mal siebt. Und dann hat man vielleicht von 1000 Bewerbern und Bewerberinnen noch 100 oder vielleicht auch nur noch 50 und dann, die gehen dann in die Phase 2, vielleicht ein Interview oder ein Job-Sample-Test. Die meisten großen Firmen haben heute einen Algorithmus, der das macht. Nicht? Und wenn wir also den richtig programmieren würden, wäre das ja fantastisch, nicht? Dann müssten wir uns nicht mehr über Lebensläufe unterhalten, ja, wo Frauen eben nicht zu einem Interview für eine Ingenieursstelle zum Beispiel eingeladen werden. Gut, jetzt, das war das Positive. Das Negative ist natürlich auch völlig klar, dass ein Algorithmus diese Probleme, die wir in unseren Köpfen haben, diese Verzerrung, dass ein Algorithmus das multipliziert, nicht? Oder sogar, man kann sagen, exponentiell vergrößert. Und das ist natürlich das Problem des Algorithmus.
Großes Problem.
Dass wir das dann jetzt in ein System einbauen und dann auf die Welt loslassen. Und da haben wir natürlich auch genug Beispiele, wie das schiefgehen kann. Nur hätten wir da eigentlich auch schon ein paar Antworten, nicht? Zum Beispiel die Stadt New York war haarscharf, das ist jetzt auch ein bisschen traurig, haarscharf daran, ein neues Gesetz zu erlassen, dass Firmen, die diese Algorithmen produzieren, vor allem jetzt, da ging es jetzt vor allem auf den Arbeitsmarkt, zum Beispiel so ein Screening-Algorithmus, dass die den zuerst testen müssen, bevor sie ihn auf die Welt loslassen. Mhm. Und das ist natürlich die Antwort, nicht? Mhm. Wir müssen die testen, und zwar nicht nur, wie das heute passiert, intern, sondern wir müssen uns tatsächlich ein wirkliches Experiment überlegen und dann schauen, nicht, was macht der Algorithmus in diesem Screening-Verfahren? Um vielleicht ein konkretes Beispiel zu geben, ich wurde kürzlich angefragt von einer Firma, nicht, ob sie einen gewissen Algorithmus benutzen sollen oder nicht. Und dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht, ich kenne den zwar gut, ich kenne auch die Leute, die den gemacht haben. Und da ging ganz viel Wissenschaft und viele gute Absichten und so ging da rein. Also ich habe eine hohe Meinung dieses Algorithmus. Aber was ich gesagt habe, ist, schauen Sie, machen Sie doch einen Parallelprozess. Sie machen das Verfahren, das Sie immer machen, und dann gleichzeitig lassen Sie den Algorithmus auf die Lebensläufe der Menschen los. Nicht, das ist ja, das kostet die fast gar nichts. Und dann schaut ihr, wen ihr nehmen würdet, wenn der Algorithmus entscheiden würde, im Vergleich zu eurem traditionellen Verfahren. Und dann vielleicht findet ihr das traditionelle Verfahren besser, vielleicht nicht. Vielleicht wollt ihr eine Kombination der beiden machen. Das haben wir dann auch tatsächlich gemacht. Ja. Der Algorithmus hat dann auch gut abgeschnitten, muss man jetzt sagen. Aber ich würde nie jemanden einfach blind etwas in dieser Größenordnung empfehlen.
Was ja auch interessant ist in diesem Zusammenhang, du hast jetzt mehrfach die Programmierer erwähnt. Da haben wir natürlich in der Schweiz auch leider ein kleines Thema, nämlich dass wir einfach zu wenig junge Frauen in den MINT-Berufen haben oder auch schon Frauen, die an der ETH studieren, eine der besten technischen Hochschulen der Welt. Ich weiß, dass MIT da bessere Zahlen hat. Das wäre vielleicht auch interessant, einmal für die ETH einen Blick über den Teich, wie du sagst, zu werfen und zu sagen, wie haben die das hinbekommen, dass die am MIT heute schon sehr viel junge Frauen haben, die eben MINT-Fächer studieren und dann am Ende Programmiererinnen werden, weil da beginnt ja der Bias, oder? Also bei den diejenigen, die Programme machen und dann das Programm ständig eben sich repliziert, wie du sagtest. Aber das ist vielleicht jetzt eine Frage für einen nächsten Podcast mit dir, Iris. Ich meine, die Zeit rennt und
aber Carolina, ich muss dich ganz schnell unterbrechen. Darf ich ganz schnell?
Ja, ich muss bitte, unbedingt.
Weil ich glaube, es ist ganz wichtig, er beginnt noch früher. Und weil ich vorher, weißt du, ich habe mich ja vorher so enthusiastisch über die Daten geäußert. Das gefällt mir natürlich. Aber die Vergangenheit ist natürlich auch sehr männlich, nicht? Und wenn wir die Vergangenheit nur in unsere Daten einspeisen, dann replizieren wir natürlich die Vergangenheit. Das heißt, wir brauchen natürlich mehr Programmiererinnen und wir müssen auch unsere Daten wirklich genau anschauen und zum Teil auch ergänzen, was jetzt viele auch machen, um eben nicht einfach die Vergangenheit zu replizieren. Entschuldigung, ich musste da einfach schnell eingehen. Ich bin natürlich total mit den MINT-Fächern und den Frauen. Und dem MIT, da gebe ich dir total recht. Ja. Und die Daten.
Meinst du, wir könnten vielleicht irgendwen gewinnen, der da ein paar, ich weiß nicht wie viele tausend Leute, Frauen da sitzen müssten, einmal einfach vielleicht über ein paar Monate und die alten Daten oder die historischen Daten da wirklich gut einzulesen? Ich meine, gibt es solche Projekte?
Ja, da gibt es also der Algorithmus, den ich vorher gerade, an den ich gedacht habe, die machen das, und zwar machen die das so, dass sie die Gewichte eben anders setzen. Es geht nicht darum, die Geschichte nicht ernst zu nehmen oder die Daten nicht ernst zu nehmen, aber dann ist es ja quasi eine Entscheidung, die wir als Menschen auch immer treffen. Denken Sie jetzt mal an ein Bewerbungsverfahren, nicht? An eine Firma entscheidet dann nicht, wie wichtig sind jetzt Noten zum Beispiel im Vergleich zur Arbeitserfahrung, im Vergleich zu ihrer emotionalen Intelligenz, im Vergleich zu und so weiter. Nicht? Also nicht, das können wir alles dann auf die Daten basieren, aber wir machen dann Entscheidungen über die Gewichte. Nicht, wie wichtig ist emotionale Intelligenz zum Beispiel im Vergleich zu den Noten. Ja. Und das macht eben diese Firma so schön. Also ich kann die auch erwähnen, die wurde mittlerweile verkauft, aber die heißt jetzt Pymetrics, die wurde schon aufgekauft. Die hieß Pymetrics und die haben eben diese Gewichte, die haben am Schluss das so gemacht, sie haben gemessen, ob das alle Menschen gleich behandelt, und wenn es die Menschen nicht gleich behandelt hat, dann haben sie die Gewichte neu strukturiert und dann auch mit der Firma darüber gesprochen und haben gesagt, sehen Sie, wenn Sie das Gewicht auf 100% auf X legen, dann bekommen Sie nur diese Talente. Wenn Sie es ein bisschen anders strukturieren, dann bekommen Sie mehr von diesen Talenten. Was wollen Sie denn wirklich? Und das, glaube ich, diese Diskussion muss stattfinden, dass man das transparenter macht, nicht, dass man einkauft, dass es nicht diese Blackbox einfach ist.
Was ich so toll finde an deiner Forschung und an deinem Buch, ist, dass es wirklich so viele praktische Beispiele da drin gibt. Es ist so richtig aus dem Leben gegriffen. Es ist also kein Buch. Man kann das wirklich lesen, auch wenn man diese Themen vielleicht vorher noch nicht so gekannt hat. Ich würde jetzt nicht behaupten wollen, es liest sich wie ein Roman, ein Sommerroman, aber es liest sich fast wie ein Sommerroman, weil es einfach so
und sieht so gut aus.
Es sieht so gut aus. Es ist wirklich ein wunderschönes Cover. Simon, was willst du noch sagen?
Sag mal unter uns. Ich bin hier der Mann, ihr seid die zwei Frauen. Habt ihr weniger Biases gegenüber Frauen oder gleich viele wie ich?
Wir haben verschiedene Biases. Also zum einen gibt es Stereotypen und die sind genau gleich für Männer und Frauen. Nicht, wenn wir keine Männer sehen, die Kindergärtner sind, dann freust du dich nicht mehr über einen männlichen Kindergärtner als Carolina und ich im Allgemeinen. Nicht, also das ist das Stereotyp. Wo du dich dann aber so ein bisschen mehr freust, ist, wenn du jemanden anstellst für dein Team zum Beispiel und dann hat er vielleicht das gleiche Hobby oder ich weiß nicht, ob du ein Fußballfan bist und vielleicht, ich weiß jetzt nicht, der FCZ ist dein...
GC.
GC, siehst du, schon falsch getippt. Also GC ist dein Club und dann kannst du mit dem einen Mann, der sich beworben hat, auch über GC sprechen, nicht? Das ist dann dieser In-Group-Bias. Da gibt es Unterschiede nicht. Und das sind die beiden wichtigen eigentlich... Die unser Entscheidungsverhalten beeinflussen.
Also In-Group wäre dann genau umgekehrt. Wenn du eine Frau interviewst, hast du vielleicht
genau
ähnlichere Dinge und stellst sie eher an als einen Mann.
Also das ist mir auch tatsächlich passiert. Ich war ja ein paar Jahre Dekanin an der Kennedy School und ich habe mich natürlich an meine eigene Forschung gehalten und alles ganz professionell gemacht, habe ich gedacht. Und dann interviewe ich also eine Frau, eine Professorin, die gerne Professorin geworden wäre bei uns. Und dann sagt sie plötzlich, und übrigens, ich war auch Synchronschwimmerin. Und ich, oh.
Okay, hier ist der Job.
Genau, und ich war eben auch Synchronschwimmerin. Und das habe ich gleich gespürt, dass sie mir dann gleich sympathisch war. Und so passiert es ja.
Und noch ganz kurz am Schluss zu diesen Biases. Caroline hat sie Fehlleistungen genannt, so werden sie auch genannt, aber es gibt ja auch evolutionäre Vorteile. Winde denen doch mal noch ein kleines Kränzlein, bevor wir uns von ihnen verabschieden. Wieso haben wir diese Biases? Was nützen sie uns? Wie lange würden wir überhaupt überleben ohne diese Biases? Eine Stunde?
Das ist eine gute Frage. Vor allem für das Ende des Podcasts. Fragst du mich so was ganz Einfaches, so wie evolutionstheoretisch, nicht? Das sind ja auch schon ein paar Jährchen her. Gut. Also, viele, nicht alle, aber viele dieser Biases, nicht dieser Heuristiken, das ist ein komisches Wort, aber das sagt das natürlich auch. Und auf Englisch gibt es, auf Deutsch kann man es auch sagen, nicht eine Daumenregel, gibt es auch auf Deutsch?
Ja, klar.
Der Rule of Thumb. Mhm. Nicht diese Daumenregeln. Die sind ja auch nützlich in vielen Momenten, nicht? Also ich laufe jetzt dann zurück an den Bahnhof und dann muss ich bestimmt ein paar Straßen überqueren. Da brauche ich natürlich nicht eine Datenanalyse und eine Diskussion mit euch, um zu wissen, ob ich rennen soll, wenn ich ein lautes Geräusch höre, das auf mich zurast. Dann renne ich. Und das ist natürlich so eine Daumenregel, dass ich weiß, Straße, Auto, lauter Lärm, gefährlich. Und so sind eben auch diese Daumenregeln entstanden und die sind produktiv in gewissen Situationen und führen uns aber leider eben auch auf diese Abwege in anderen Situationen.
Okay.
War es auch eine Daumenregel bei der Partnerwahl? Weil ich
bei
weiß,
meine.
Ja klar, das wäre jetzt noch die eine persönlichere Frage.
Du meinst, das ist auch keine so wichtige Entscheidung.
Genau, nein, weil da sprichst du auch sehr oft darüber in deinen Interviews und auf den Panels, dass du immer auch sagst, es braucht für eine Frau, die eine berufliche Karriere machen möchte, wie die deinige, eine steile Karriere, eine tolle Karriere und eine nachhaltige Karriere, wenn wir zurückgehen an wie viele Jahre du da schon bist, immer wieder auch in neuen Positionen. Augen auf bei der Partnerwahl.
Ja. Und schön, dass du die Augen jetzt auch wieder erwähnt hast, weil ich habe genau auch an deine Sprache wieder gedacht. Auf Augenhöhe zu sein, beginnt zu Hause. Auf jeden Fall. Und wir werden keine Gleichstellung in der Arbeitswelt haben, in der Gesellschaft, in der Politik, wo auch immer, wenn wir keine Gleichstellung zu Hause haben. Und ja, da hatte ich ein glückliches Händchen.
Das ist wunderschön. Und Simon, nein, ich werde dich jetzt nicht fragen, wie das bei euch zu Hause ist, ob ihr auf Augenhöhe seid. Da lade ich euch dann einmal zu zweit in den Podcast ein.
Also meine Frau hat mir die 10 wichtigsten Fragen des Lebens gestellt, bevor es quasi einen Schritt weiterging. Also sie hat eigentlich einen fast wissenschaftlichen Screening-Prozess gemacht.
Oh, wow.
Mhm. Da war wirklich das Wichtigste.
Kann man den herausgeben, diesen 10-Punkte-Plan?
Für teures Geld?
Ja, für teures Geld. Das wäre eine gute Idee. Eine letzte Frage. Natürlich nicht die letzte, die ich dir stellen werde, aber jetzt für diesen Podcast. Du hast es selbst erwähnt vorher, du warst als Teenagerin Vize-Schweizer Meisterin im Synchronschwimmen. Ich weiß, das kommt dann immer so zum Ende und oh Gott, ist das lange her, also du warst Teenager. Aber du hast, da habe ich nachgedacht drüber, Synchronschwimmen, das ist ja was unglaublich Komplexes. Also du hast dir schon früh in deinem Leben komplexe Sachen ausgesucht. Was willst du denn als nächstes erreichen? Also jetzt lass uns mal so in die Zukunft schweifen, wenn du jetzt hier rausschaust und auf den Zürichsee blickst. Und
ja, das...
Du könntest auch den Zürichsee hochschwimmen hier, die Limmat hochschwimmen. Ja, ja.
Nein, ich muss schnell beim Wasser bleiben. Nicht? Also ich muss zwei Sachen sagen. Zum einen habe ich das nicht selbst ausgesucht, sondern meine Mutter hat das ausgesucht für mich, weil sie mich gut gekannt hat. Und ich habe zuerst Tennis gespielt, weil meine Familie eine Tennisfamilie ist. Und das hat mir nie wirklich Spaß gemacht. Und das Synchronschwimmen verbindet zwei Dinge, die ich wahnsinnig gerne mag, auch heute noch. Ich mag gerne Musik und ich bewege mich auch gerne zur Musik. Ich tanze sehr gerne. Und ich schwimme tatsächlich sehr gerne, aber ich bin einfach gerne im Wasser. Also alles, was man machen kann im Wasser, tauchen und so weiter, am liebsten im Wasser, aber ich segle auch gerne, aber noch lieber bin ich im Wasser. Daher der Zürichsee natürlich oder der Vierwaldstättersee, das hören Sie ja natürlich, dass ich Luzernerin bin, sind mir sehr nahe an meinem Herzen. Gut, das ist jetzt nicht keine Antwort auf deine Frage. Ich versuche ja auch nur Zeit zu gewinnen, weil ich natürlich keine gute Antwort wirklich habe. Ich muss dir schon sagen, im Moment... muss ich mich sehr stark auf Harvard konzentrieren.
Ja.
Ich, weißt du, diese Universität hat mir auch viel gegeben. In den letzten 27 Jahren, hast du gesagt, meine Familie und ich sind dort sehr glücklich geworden. Unsere beiden Söhne sind dort geboren. Und ja, und ich glaube einfach auch an die Werte, die diese Universität jetzt vertritt und auch immer schon vertreten hat. Nicht nur diese Universität, natürlich Universitäten im Allgemeinen, aber die Universität, meine, ist jetzt halt gerade im Rampenlicht. Und von daher plane ich jetzt mal nicht für die nächsten 10 Jahre, aber ja, für die nächsten Monate werde ich mich dafür einsetzen.
Das finde ich ein richtiger Entscheid. Es geht ja dann manchmal auch um Fragen wie Loyalität und Fragen wie Authentizität, ja, und einfach dann auch dabei bleiben und sagen, nur weil es jetzt hier ein bisschen rupfig ist, verlasse ich gleich das Boot. Ich hätte dich übrigens auch gar nicht anders eingeschätzt. Und apropos Wasser, da haben wir was gemeinsam. Ich liebe es auch, das Wasser, und ich schwimme sehr gerne. Ich habe nie auf deinem Niveau geschwommen, aber in meiner Internatsschule war ich im Schwimmteam und da haben wir da auch einige Preise bekommen.
Bevor wir dich entlassen können, würden wir noch ganz kurz gerne ein paar wirklich konkrete Tipps von dir abholen, weil das ist eigentlich der Kern von diesem Podcast, sind immer die Tipps. Und das Buch ist eigentlich auch wirklich ein Handbuch der Fairness, finde ich. Also es ist wie ein Nachschlagewerk oder ein Bank, eine Toolbox, wie du ja oft sagst. Also, deine 3 Quick Wins in Sachen Fairness, die jede Firma sofort umsetzen kann.
Gut, also Daten. Ich glaube, da muss ich nochmal auf die Daten zurückkommen. Ich meine jetzt hier gar nicht Machine Learning und Algorithmen, sondern versuchen Sie zu verstehen, was bei Ihnen läuft. Nicht, das klingt jetzt so, als ob das offensichtlich ist und schon alle tun. Aber da kann man natürlich einfach auch sehr viel von den eigenen Daten lernen, was so passiert mit den Löhnen, mit den Einstellungen, mit den Beförderungen, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterbewertungen und so weiter. Also das wäre vielleicht mein erster Punkt für die Firmen. Mein zweiter Punkt für die Firmen ist tatsächlich Taten anstatt Worte. Versuchen Sie sich darauf zu fokussieren, eben diese Dinge auch tatsächlich zu tun, sie einzubauen in Ihre Systeme, in Ihre Prozesse. Und dann drittens, wenn das so ein bisschen abstrakt klingt, dann gehen Sie Gleichstellung einfach so an, wie sie irgendwelche andere Business-Ziele angehen, die sie sonst noch haben. Nicht, das habe ich ja vorher schon gesagt, wenn sie schaufeln, verkaufen wollen oder wenn sie Kosten sparen müssen oder wenn sie mit einer anderen Firma sich zusammenschließen wollen, einen neuen Markt erschließen wollen, was immer es ist. Wir wissen ja, wie wir das machen müssen in Unternehmen. Nicht, wir haben ja ein Programm dafür, das ist ein blödes Wort, ich meine eben nicht ein Programm, ein Rezept. Wir haben da ein Rezept, wie wir das machen, und genau dieses Rezept sollten wir eben auch für die Gleichstellung anwenden und genauso seriös und rigoros sein.
Super Schluss. Ganz herzlichen Dank, Iris Bohne. Herzlichen Dank, Carolina Müller-Möhl. Ich hoffe, die Episode von Rock und Randale hat Ihnen ebenso Spaß gemacht wie uns hier im Studio bei der Müller-Möhl Foundation. Wenn Ihnen diesen Podcast gefallen hat, bitte liken, sharen, an die Türe hängen, darüber sprechen, weiterschicken. Das würde uns sehr freuen. Nächste Episode ist dann wieder mit Katharina Rilling und dann geht es darum, um ein altes Lied von Herbert Grönemeyer, Wann ist ein Mann ein Mann? Das wird sicher auch eine sehr, sehr spannende Folge, die von mich auch sehr interessiert. Herzlichen Dank und einen schönen Tag.
Vielen Dank.
Vielen Dank.